Domradio Menschen.
Genau im Leben tun, was man nur selbst tun kann. Alle Gaben, die einem gegeben, in Aufgaben verwandeln, die das, was die Gaben schenken, weiterschenken. Das kommt vor, aber nicht so oft. Bei Monsignore Klaus Meyer ist es so. Wenn er in der Mainzer St. Stephanskirche eine Meditation zu den berühmten blauen Chagall-Fenstern hält, dann ist alles voll vibrierender Energie und die Figuren, vor allem die Engel in den Fenstern, werden lebendig, als flögen sie im Raum umher und stürzten sich ins Leben der Menschen, um sie von Unheil abzuhalten und ihnen Hoffnung, Zuversicht und Lebensfreude zu bringen. So bunt und so lebendig durch das tiefe Blau in dieser Kirche schweben, das können die Engel nur, weil Monsignore Meyer den Künstler Marc Chagall dazu brachte, diese Fenster für St. Stephan in Mainz zu schaffen. Obwohl der damals schon fast 90 Jahre alt war und obwohl er als Überlebender des Holocaust nicht mehr für Deutschland arbeiten wollte. Dass er es doch tat, das lag an der geduldigen Entschiedenheit, mit der Monsignore Meyer Chagalls Freundschaft gewann. Das wiederum hängt sicher damit zusammen, dass beide, Marc Chagall und Monsignore Meyer, unter den Nazis verfolgt wurden. Monsignore Meyer ist Halbjude und als Halbjude in Deutschland nur knapp dem Tod entronnen. Von all dem werden wir erzählen in dieser besonderen Sendung Menschen aus der Stephanskirche in Mainz. Monsignore Meyer, wie schön, dass ich heute hier sein darf und wie schön, dass Sie alle eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Am Anfang jeder Sendung Menschen, auch dieser besonderen Sendung Menschen aus der Stephanskirche in Mainz, stellt sich unser Gast selber vor. Monsignore Klaus Meyer, Ihren Namen kennen wir schon, aber noch nicht Ihr Alter.
Ja, ich bin uralt und bin jetzt vor kurzem 92 Jahre geworden.
Beruf?
Ich habe nichts anderes gelernt als Pfarrer.
Die Frage nach der Religion erübrigt sich bei einem katholischen Priester. Aber wie gerne sind Sie katholisch?
Ja, selbstverständlich mein Glaube, der beseelt mein Leben. Und ohne ihn könnte ich mir mein Leben gar nicht vorstellen. Ja, ich bin glücklich, gläubig zu sein.
Von meiner Mutter habe ich?
Sehr, sehr vieles. Natürlich auch meinen Glauben. Sie war eine großartige Frau.
Dass mein jüdischer Vater noch vor der Machtergreifung Hitler ins Ausland fliehen konnte, war?
Für mich hinzunehmen.
Dass ich ihn erst bald 20 Jahre später wiedersehen durfte, war?
Für mich eine freudige Überraschung.
Meine Mutter brachte meinen Bruder und mich ins Internat, damit?
Wir eine solide Ausbildung bekommen und einen Glauben als Grundlage unseres Lebens und vor allem auch bewahrt zu bleiben vor der Verfolgung.
Als ich knall auf Fall aus dem Internat entlassen wurde, weil ich nicht arisch war, war das für mich?
Eine Gegebenheit, mit der ich wieder fertig werden musste und sehen musste, wie es weiterging.
Während ich in Hamburg Sprachen studierte, habe ich mich dem Widerstand gegen Hitler angeschlossen, weil
ich selbstverständlich wollte, dass sich die Verhältnisse grundlegend ändern.
Als im Februar 1945 Mainz zu 80% zerstört wurde, war das für meine Mutter?
Und für mich natürlich sehr schlimm. Wir hatten keine Zahnbürste mehr. Alles verloren. Aber wir lebten.
Nach dem Krieg wollte ich Priester werden, um
die Ruinen, die ja nicht nur in unseren Städten zu sehen waren, sondern die viel größeren Ruinen in den Herzen der Menschen eben wieder aufbauen zu helfen in einem Leben aus dem Glauben heraus.
Als klar war, dass die im Krieg dreimal zerstörte Kirche St. Stephan wieder aufgebaut und auch neue Buntglasfenster bekommen sollte, wollte ich
das Beste für die Kirche tun und für die Menschen in der Kirche, was mir möglich war.
Marc Chagall sagte auf die Frage, ob er diese Fenster schaffen würde, nicht nein, aber lange, lange nicht ja, weil?
Zum einen, wie er ja mir mitteilen ließ, ist es eine sehr verantwortungsvolle freilich auch sehr interessante Aufgabe sei, die viel Zeit und Überlegung bräuchte.
Als ich Chagall das erste Mal begegnete, war das für mich
überwältigend, seine umwerfende Einfachheit und Bescheidenheit.
Als ich das erste Fenster das erste Mal in der Kirche sah,
war ich natürlich sehr glücklich, denn dann hatten sich alle Wehen der vorausgehenden Jahre überreich gelohnt.
Wenn ich eine Meditation zu den Chagall-Fenstern anbiete, dann
will ich Menschen froh machen und sie über die Kunst zur Bibel hinführen.
Dass ich auf diese Weise schon zu über einer 500.000 Menschen gesprochen habe, ist für mich
ein Beweis, was in den Fenstern steckt an biblischer Botschaft und eine biblische Botschaft, die alle Altersstufen, alle Berufsgruppen, alle Menschen, ob gläubig oder nicht gläubig, ansprechen.
Letzte Frage. Gott ist?
Das Ein und Alles.
Danke. Domradio Menschen zu Gast heute bei Monsignore Meier. Das ist der Mensch, dem wir alle die berühmten blauen Glasfenster in der St. Stephanskirche in Mainz verdanken. Wie Sie das angestellt haben, Monsignore Meier, das erzählen wir später in der Sendung. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen über diese Fenster sprechen. 9 sind es später mal geworden und zu allen haben Sie Meditationen geschrieben. Was bedeuten Ihnen diese Fenster?
Diese Fenster sind von ihrer ikonografischen Botschaft her Bibel pur. Und da mir das Wort Gottes, die biblische Botschaft, so viel bedeutet, deshalb natürlich auch die Fenster, in denen sie in so überwältigender Weise visionär dargestellt ist.
Wir sitzen hier in der Sakristei von St. Stephan. Hinter Ihnen sind ganz viele alte Schaltknöpfe und es ist warm und hell, aber nicht sehr heimelig, weil in der Kirche selber gerade Besuchergruppen sind und es gibt immer ein Gemurmel. Und Sie haben gesagt, ich brauche die Fenster nicht, ich trage die Fenster in mir. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wer so verbunden ist mit den Fenstern vom ersten Gedanken an, das ist selbstverständlich, dass jedes Bild, jedes Motiv jederzeit abrufbar ist.
Jedes Bild, jedes Motiv jederzeit. Das ist unglaublich, weil das sind alleine im Ostchor 3 schmale, hohe Fenster voller unterschiedlicher Motive. Haben Sie das studiert, auswendig gelernt? Wie ging das?
Man muss sich natürlich ein bisschen der Bibel auskennen, das ist klar. Das ist einmal die Vision vom Gott der Väter, dem Mittelfenster und in dem Flankierenden, die Vision der Heilsgeschichte und die beginnt mit der Schöpfung und geht bis zur Vollendung.
Ganz einfach. Wenn man Ihnen zuhört, ist es ganz einfach. Chagall wird ja oft der Meister der Farbe und der Bibel genannt. Was ist denn Marc Chagall für Sie, Monsignore Meier?
Ein Mystiker, der ganz aus seinem Weltbild, dem Weltbild der Bibel, lebte, liebte, arbeitete.
In der Vorbereitung für heute habe ich mir ein bisschen angehört, was Kollegen Sie gefragt haben im Radio oder im Fernsehen. Und einen Satz sagen Sie immer wieder, und das ist der Satz, eine Gabe ist immer auch eine Aufgabe. Wann haben Sie für sich gemerkt, dass Sie die Gabe haben, diese Fenster von Chagall für die Menschen lebendig werden zu lassen?
Aus der Resonanz, die mir eben zukam, wenn ich Menschen versucht habe, die Botschaft der Bibel in den Fenstern, dann das Kunstwerk natürlich, das ist untrennbar miteinander verbunden, nahezubringen.
Dass Marc Chagall Ihnen irgendwann die Zusage für diese Fenster gegeben hat, liegt vielleicht auch daran, dass Sie beide ein Stück grausamer Terror verbindet. Sie waren beide Opfer des Holocaust. Wie Sie, Monsignore Meier, den Holocaust überlebt haben, das erzählen wir. Das Domradio mit der Sendung Menschen, heute zu Gast in der St. Stephanskirche in Mainz bei Monsignore Klaus Meier. Die Stephanskirche, das ist die mit den berühmten blauen Chagall-Fenstern und Monsignore Meier ist der, der diese Fenster ermöglicht hat, nach dem Krieg. denen Sie, Monsignore Meyer, wäre es nach den Nazis gegangen, auf keinen Fall hätten überleben sollen. Ihr Vater war Jude, Ihr Großvater war in Mainz der Synagogenvorsteher. Ihre Familie war in Darmstadt, wo Ihr Vater eine Eisenwarenfabrik führte, eine sehr angesehene Familie. Und Ihr Vater hatte früh begriffen, was Hitler wirklich vorhatte. Noch vor der Machtergreifung rettete er sich ins Ausland auf eine wilde Reise durch viele Länder, die in Argentinien endete. Sie waren ungefähr 10 Jahre alt, als Ihr Vater verschwand. Was haben Sie damals verstanden? Auf einmal ist der Papa weg.
Ich wusste zunächst einmal natürlich einfach diese Gegebenheit, musste ich natürlich hinnehmen. Und für mich war es nicht so schwer, weil wir eine großartige Mutter hatten.
Ihre katholische Mutter musste auch plötzlich auf ihren Mann verzichten und stand mit ihren beiden Söhnen, also Ihnen und Ihrem 2 Jahre älteren Bruder, plötzlich alleine da und sorgte sich natürlich um das Leben ihrer halbjüdischen Kinder und erreichte, dass sie beide ins Internat nach Ettal kamen. Damit war für Sie als kleiner Junge das Familienleben vorbei, aber Ihr Leben war erstmal gerettet. Sie erzählen, ich weiß nicht mehr wo, in irgendeiner Sendung, dass die Mutter sich mit einem Brief verabschiedet hat, um Ihnen den persönlichen Abschied zu ersparen.
Die Mutter hatte 1934 zu Beginn des Schuljahres uns nach Ettal gebracht und ist dann, als ich sie am Tag drauf dann noch einmal im Hotel sehen wollte, und da war sie nicht mehr da. Und da hat sie einen goldenen Brief hinterlassen, in dem sie mitteilt, dass sie eben abgereist sei, weil sie gedacht hat, das ist für mich eher zu verkraften und für sie selbst auch, als wenn es zu einem entsprechenden schmerzlichen Abschied gekommen wäre. Denn ich war ja erst 11 Jahre alt.
Ihre Mutter hat Ihnen dann von zu Hause gleich wieder geschrieben und Sie sind betrübt auf Ihr Zimmer gegangen, haben geweint, aber sich dann, ich finde, rasch eingefügt.
Mir hat der liebe Gott die Fähigkeit gegeben, dass ich mich auf Verhältnisse sehr schnell einstellen kann. Und so war ich dann vielleicht also ein paar Stunden traurig, aber nachher habe ich mich halt eingereiht in die Schar der Schüler in Ettal und habe das Leben mitgelebt und bin mitgeschwommen.
Sie haben ein neues Leben in Ettal angefangen, praktisch, ohne Mutter, ohne Vater, mit dem älteren Bruder. Und dann wurden Sie plötzlich in den Sommerferien, kam ein Brief, doch der Schule verwiesen, weil Sie nicht arisch sein, hieß es in der Begründung. Konnten Sie sich darauf auch so schnell einstellen?
Nun ja, darauf war ich eigentlich schon eingestellt, denn damit begann ja nicht erst die Verfolgung. Die hat ja schon mit den Rassegesetzen 1935, den sogenannten Nürnberger Gesetzen, begonnen. Und durch die nicht nur die Juden, sondern auch die von Juden abstammenden, also besonders also im ersten und zweiten Grad, also nicht, auch die Bürgerrechte verloren haben. Ich war ja nur noch Staatsangehöriger, was im Klartext hieß, völlig rechtlos.
Wie viel Angst hat Ihnen diese völlige Rechtlosigkeit gemacht?
Auch relativ wenig, denn ich war ein junger Mensch und war mir auch der Gefährdung damals in meinem Alter gar nicht so bewusst. Meine Mutter hat da bestimmt viel mehr gelitten.
Die hat dann auch dafür gesorgt, dass Sie in Hamburg an einer Fremdsprachenschule weiterlernen konnten, bis Sie dann von Hamburg wieder fliehen mussten, aber das erzählen wir gleich. Monsignore Meyer war viele Jahrzehnte Pfarrer der Kirche St. Stephan. Genau, das ist die mit den berühmten Glasfenstern von Chagall in Mainz. Hier sind wir heute zu Gast mit der Sendung Menschen vom Domradio. Monsignore Meyer, als Halbjude mussten Sie die ganze Zeit des Nazi-Terrors um Ihr Leben bangen. Und als Ihre Mutter Sie in Hamburg untergebracht hatte, wo Sie unerkannt Fremdsprachen studieren konnten, da haben Sie sich einem Widerstandskreis angeschlossen. Ausgerechnet, bin ich versucht zu sagen, noch eine Gefahr mehr. War das eh egal, weil Sie sowieso in Lebensgefahr waren?
Ich habe mir da eigentlich gar nicht so viel Gedanken gemacht. Es war für mich klar, jede Möglichkeit, die ich wahrnehmen konnte, zu nützen, um natürlich auf eine Veränderung der schrecklichen Verhältnisse in Deutschland hinzuwirken. Und ich kam eben durch den Kaplan von St. Marien, kam ich in diesen Kreis hinein.
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Was haben Sie gemacht? Haben Sie Flugblätter gedruckt? Was haben Sie gemacht?
Also das war eigentlich gar nicht so gefährliche Sachen. Wir hatten einmal, haben wir uns Gedanken gemacht, musste jeden Mal, die Treffen waren immer mal in dieser Familie, dort war ja Versammlungsverbot. Und wir haben uns Gedanken gemacht über Deutschland nach dem Krieg, nach dem Untergang. Und der Kreis hatte tschechische Zwangsarbeiter, Studenten, die nach Hamburg kamen, betreut.
Hatten Sie Kontakt in die Kreisau? Es gab ja noch andere Menschen in Deutschland, die das Gleiche wollten.
Nein, zu dem Zeitpunkt damals wusste ich gar nichts von dem Kreisau.
Die Gestapo fand diesen Kreis von Widerständlern, aber da waren Sie schon wieder in Mainz. Und der Grund war, dass ein Blockwart in Mainz Ihrer Mutter gedroht hatte, Sie auffliegen zu lassen. Was war denn da passiert?
Ja, der konnte einfach nicht ertragen, der Blockwart, dass ich also da studiert habe, war natürlich nicht gut gesinnt. Und da hat er ja, der Mutter gesagt, wenn ihr Sohn noch mal zum Studium geht, das war, so hat er das genannt, kommt er ins Konzentrationslager. Und da musste ich meine Zelte in Hamburg abbrechen. Und das war natürlich also göttliche Fügung. Denn so 4 Wochen etwa, das nachdem ich dort weg war, wurde der Kreis ausgehoben. Und es standen natürlich keine Listen. Denn wenn ich natürlich dort mit verhaftet worden wäre, dann wäre Konzentrationslager das Mindeste gewesen.
Was ist Ihren Freunden passiert?
Ja, der Kaplan von St. Marien ist zu 10 Jahren Zuchthaus in Fulzbüttel verurteilt worden und die anderen in Abstufung, das weiß ich nicht so genau, wie viel die Einzelnen bekommen haben. Gell.
Dann waren Sie wieder in Mainz. Ihre Mutter hat Sie bei Freunden untergebracht, die Holzgeschäft hatten. Und dann wurde Mainz von Bombenangriffen zu 80% zerstört. Auch ihr Haus war dabei. Ihre Mutter hat an der Stelle Hiob zitiert. Und sie beide blieben aber unverletzt. Wie haben Sie sich das für sich gedeutet, dass Sie dauernd gerettet wurden vom Tod?
Ja, dass der Segen Gottes mit mir war. Und dass ich eben geleitet und behütet war. Das habe ich. Für mich ist Vorsehung Gottes nicht nur ein theologischer Begriff, sondern eine 100-fach erlebte Lebensrealität.
Nach dem Krieg sind Sie katholischer Priester geworden und davon erzählen wir in der 2. Stunde. Am Mikrofon Angela Krumpen. Heute sind wir zu Gast bei Monsignore Klaus Meyer in der Stephanskirche in Mainz. Monsignore Meyer, Sie sind als Halbjude geboren und Ihre Mutter hat Sie nach der Flucht des Vaters katholisch taufen lassen. Damit hat sie Ihnen das Leben gerettet, natürlich. Eins der vielen Mosaiksteine, die dazu geführt haben, dass Sie später mal Priester werden konnten. War das damals für Sie da so ein Stück Überleben oder war diese Taufe auch etwas, was sich als Kind schon mit Ihnen verbunden hat?
Die Mutter wollte ja, dass wir Boden unter den Füßen bekommen. Und da haben wir dann, und sie war ja katholisch, und sie hat dann dafür gesorgt, dass wir Konvertitenunterricht bekommen. Und wir sind also dann, haben erstmal die katholische Religion kennengelernt und lieben gelernt und sind aus voller Überzeugung 1934 dann getauft worden und auch in Verbindung mit der Taufe, weil wir schon groß waren, auch gleich zur ersten Heiligen Kommunion.
Das heißt, das war gar nicht nur die Entscheidung Ihrer Mutter, sondern das war auch Ihre eigene?
Die Mutter hat niemals über den Kopf von uns weg entschieden, sondern sie hat uns das angetragen und so weiter und so fort und sie hat uns geleitet, aber niemals dominiert.
Monsignore Meyer, vielen Dank, dass Sie als Domradio mit der Sendung Menschen heute in der Stephanskirche in Mainz, in der Sie so viele Jahre Pfarrer waren und heute immer noch Meditationen zu den berühmten Chagall-Fenstern anbieten, zu Gast sein zu dürfen. Nun, Pfarrer konnten Sie hier nur sein, weil Sie irgendwann als junger Mensch beschlossen hatten, katholischer Priester zu werden. Wann war das?
Das ist eigentlich schon ein, wie ich noch im Ettal war, schon also so ein bisschen Wunsch gewesen. Der war noch nicht so felsenfest. Und dann natürlich die ganzen Erlebnisse von Verfolgung und Zweitem Weltkrieg haben mich bewogen, diesen Weg zu gehen. Ich fühlte mich dazu berufen, um eben am inneren Aufbau mitzuwirken.
Warum hatten Sie das Vertrauen, dass ein katholischer Priester das kann, am inneren Aufbau mitzuwirken?
Das ist seine Sendung und Berufung, sonst, wenn er das nicht für möglich hält, kann er nicht Priester werden.
Wie soll das gehen? Was muss er machen, damit das passiert?
Er braucht nur das Wort Gottes zu verkünden.
Dann muss er es erst verstanden haben.
Dazu hat er ein 6-jähriges Studium, und muss vor allem mindestens ebenso wichtig um sich die entsprechende Spiritualität bemühen.
Also ich sage das so ein bisschen flapsig, wie soll das gehen? Weil es braucht ja wirklich Vertrauen, dass Gottes Wort den Menschen etwas gibt, was sie dann befähigt, anders zu leben als Kriege zu führen.
Ja, das ist klar, aber dazu, das ist ja die Aufgabe des Glaubens. Dazu hilft uns ja der Glaube, dass wir eben alles in einem anderen Licht sehen und dass wir eben nicht ich befangen und rein materiell weltbefangen hier herumstapfen, sondern dass wir über den Zaun hinaus schauen und dass wir eben sagen, es gibt mehr als nur das, was wir sehen, hören, fühlen. Und das ist die Welt, das ist die Welt Gottes.
Das heißt, dieses andere Licht, von dem Sie sprechen, also der Glaube wirft ein anderes Licht auf die Welt und zeigt uns die Welt Gottes oder die Welt, so wie Gott sie gedacht hat?
Ja, ganz gewiss. Von dem Wort Gottes her bekommen wir eine ganz andere Weltsicht.
Als Sie Pfarrer von St. Stephan wurden, haben Sie eine Kirche vorgefunden, die nach dem Krieg wieder zusammengebaut war, aber sie war noch nicht restauriert. Hatten Sie eine Vorstellung, eine innere Vision, wie diese Kirche aussehen müsste, damit dieses Licht vom Glauben auch scheinen kann hier?
Eigentlich brauchte ich keine Vision zu haben, sondern ich hatte die Kirche und zwar nun kam nun darauf an, die Kirche zu restaurieren, zu dem zu machen, was sie war, einer Stätte des Glaubens.
Irgendwann stand fest, dass zum Wiederaufbau der Kirche auch Buntglasfenster gehören sollten. Und Sie hatten in 2 Büchern Bilder von Marc Chagall gesehen und dachten sich, das wäre eine gute Idee, wenn er die Fenster machen würde. Wie der Weg war, bis Chagall diese Fenster tatsächlich entwarf, das erzählen wir gleich. Monsignore Meyer, heute zu Gast in der Sendung Menschen, das heißt, wir dürfen zu Gast bei Ihnen in der Stephanskirche in Mainz sein. Sie haben schnell daran gedacht, Marc Chagall für die Fenster zu fragen, als klar war, in St. Stephan soll es wieder Buntglasfenster geben. Dabei hatten Sie die Bilder von Marc Chagall nur in 2 Büchern gesehen, noch nie im Original.
Als ich die Reproduktionen seiner Fenster in den Büchern gesehen hatte, war mir sofort klar, wenn einer es schafft, Fenster für unsere Kirche zu schaffen, dann ist er es.
Sie haben gedacht, was auch immer er machen wird, wird unsere Erwartungen übersteigen und haben Chagall einen Brief geschrieben. Ich stelle mir vor, dass Sie dieser Brief ein bisschen Mut gekostet hat oder Vertrauen oder beides.
Weil ich so überzeugt war von seiner Kunst, seiner Spiritualität, seiner Gläubigkeit, war es für mich einfach ein Anliegen, den Versuch zu wagen. Und es konnte nur dreierlei passieren. Er gibt überhaupt keine Antwort. Er sagt gleich Nein. Oder er gibt ein Zeichen seines Interesses. Das letzte war dann der Fall, aber ganz vorsichtig, hat nicht selbst geantwortet, sondern durch den Chef des Ateliers Schallmark.
Sie haben in einem Interview mal gesagt, das war kein Nein, aber noch lange kein Ja. Sie sind geduldig geblieben. Hatten Sie so ein inneres Gefühl von, das wird schon?
Das waren natürlich meine Hoffnungen, das war mein Gebet. Das ist auch eine Geschichte des Gebetes. Ja, ich wusste, wenn das gelingt, dann hat das einen so großen pastorale Bedeutung und gibt solche Möglichkeiten, dass man dafür halt auch einiges ertragen musste. Ich wusste natürlich, Sicherheit hatte ich keine. Ja, vor allem wusste ich ja auch nicht, wie lange der liebe Gott ihn am Leben erhält.
Wenn ich das richtig gelesen habe, dann haben Sie angefangen, Meditationen zu schreiben zu anderen Fenstern von Chagall und die haben Sie ihm geschickt.
Ich habe, nachdem ich ihm geschrieben hatte und die Antwort kein Nein, aber auch noch lange kein Ja war, dann habe ich mir Kunstwerke von ihm angeschaut, so auch die Fenster dann in Metz und in Frau Münster in Zürich und habe ihm dann dazu geschrieben, um ihm zu zeigen, ich will ja versuchen, dich zu verstehen.
Fühlte er sich verstanden?
Im Laufe der Zeit ganz bestimmt. Ja.
Irgendwann hat Chagall den Schritt gemacht, dass er sie bei sich zu Hause in Südfrankreich empfangen hat. Also seine Frau Vava hat sie empfangen, aber irgendwann kam er dann auch ins Zimmer. Und das haben sie oft erzählt und ich würde mir wünschen, dass sie es nochmal erzählen, weil es für sie selber so wichtig war, ihre erste Begegnung mit Marc Chagall.
Das war eine Story, wie es überhaupt dazu kam. Im Januar hatte Vava Chagall die Anregung gehabt, ob ich einen Film drehen könnte, weil er in seinem hohen Alter nicht mehr so gerne gereist ist. Und dann bin ich zu dem hier von meinem Studium her bekannten Philosophieprofessor Karl Holzamer, später Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens, und habe ihn ins Vertrauen gezogen und er hat mein Kamerateam geschickt und die haben ein 6 Minuten Werkstattfilm für Marc Chagall gedreht. Ja, und dann wollte ich den bringen. Und dann kam die Antwort zurück, der Film wird ihn schon sehr interessieren, aber für eine Begegnung sei es ihm noch zu früh. Und da habe ich gesagt, da mache ich jetzt nicht mit. Und habe wieder die Nachricht zukommen lassen, ZDF habe da viel Geld investiert in den Film und ich wollte ihn deshalb nicht der Post anvertrauen. Ich käme ganz allein, wollte nur den Film abgeben. Er bräuchte mich nicht zu empfangen, wenn er das nicht wollte. Und 3 Tage später hatte ich Tag und Zeitpunkt, wo er mich empfängt. Er hat nur gefürchtet, dass da eine Delegation anreist und so weiter, dass er irgendwie unter Druck gesetzt wird. Und so kam es dann. Ich kam dann dorthin, es war nachmittags 15 Uhr, ging ich dann den Weg hinauf zum Haus. Plötzlich erschien ein großer Wolfshund und der runterkam, sich neben mich stellte und mich begleitete. Ich wurde ganz brav und wurde dann rauf zur Tür geleitet. Dort habe ich dann geklingelt und dann hat Vava mir geöffnet und dann hat sie mich in den Salon geführt und plötzlich hörte man ein schlürfendes Gehen und dann kam er. Und dann bin ich aufgestanden und bin ihm entgegengegangen und dann hat er mich an der Hand genommen und hat mich zu der Sitzecke da geführt. Da war eine Couch und davor ein kleiner Glastisch und an den Schmalseiten waren 2 große Armsessel und der Couch gegenüber war ein Bänkchen ohne Rückenlehne. Dann hat er keine Ruhe gehabt, bis er mich in den Armsessel gedrückt hat. Und er, der weltberühmte Künstler, 36 Jahre älter als ich, hat sich auf das Bänkchen gesetzt ohne Lehne. Da ist mir blitzartig die Überzeugung gekommen über die Größe seiner Persönlichkeit und diese also umwerfende Bescheidenheit.
Haben Sie eine Erklärung dafür, dass wahre Größe die anderen immer vorzieht?
Ja, es entspricht auf jeden Fall dem Evangelium, in dem uns ja Jesus sagt, dass im Reich Gottes ganz andere Wertmaßstäbe gelten als jene, die hier oft gepflegt werden. Und dass wer also der Größte sein will, sei der Diener aller.
Wann haben Sie gewusst, ja, er macht die Fenster?
Natürlich erst, wie ich den Brief bekam.
Und Sie haben es nicht vorher irgendwie eine Ahnung gehabt oder gefühlt?
Also es war immer, er war bei allen Begegnungen mit ihm, das waren ja viele, es ging ja durch Jahre hindurch, dann war immer sehr liebenswürdig, sehr interessiert, umwerfend bescheiden, immer unverbindlich.
Immer unverbindlich.
Ja, ich musste also lernen, dass man von Chagall erst ein Ja bekommt, wenn er das Bild in sich schaut. Und einmal das Gefühl, eine Episode, Baba brachte mich zur Tür und es war halt immer noch kein Ja. Und in Mainz hätte man natürlich schon gedacht, also da wird nie was draus. Dem hat man mich für verrückt erklärt. Wie kann der versuchen, Chagall zu gewinnen? Und dann an der Haustür. Und während normalerweise es die Aufgabe der Pfarrer ist, ihre Mitgläubigen zu trösten und zu ermutigen, war es da umgekehrt. Da hat Frau Chagall mich ermutigt, indem sie gesagt hat, man muss nur glauben, dann wird es auch.
Und Sie haben geglaubt und es wurde, und zwar nicht ein Fenster, sondern 9. Und über diese 9 Fenster sprechen wir nach den Nachrichten. Mit der Sendung Menschen sind wir heute zu Gast in der Stephanskirche in Mainz bei Monsignore Klaus Meyer. 9 Fenster von Chagall tauchen diese Kirche in dieses berühmte Blau. Ein Fenster zu bekommen, das war ein langer Weg, davon haben wir eben erzählt. Aber wie bitte sind es dann 9 geworden?
Als das erste Fenster dann geschaffen war und am 23. September 1978 von uns in Empfang genommen werden konnte. Da war natürlich klar, dass der Wunsch da war, dass es nicht bei dem einen Fenster bleibt. Aber das war auch der Wunsch von Marc Chagall, denn der hat sich auch gefragt, jetzt wird mein Fenster bald fertig, kommt als Mittelfenster in Ostchor der St. Stephanskirche, was wird aus den beiden rechts und links davon gehen? Und diese Sorge, die ging mit ihm. Und dann hat er von sich aus die Entwürfe zunächst einmal zu den flankierenden Mittelfenstern gekauft. Er hat immer nachträglich dazu komponiert. Er hatte ja viele, die ihn besuchten, die ihn vermarkten wollten, die ihn in ihren nicht zuletzt kommerziellen Dienst stellen wollten. Ich habe es umgekehrt gemacht. Ich wollte mich in seinen Dienst stellen. Ich habe niemals von ihm etwas erwartet, was er nicht selbst wollte. Das hat sich offensichtlich als richtig erwiesen.
Haben Sie ihm mal bei der Arbeit zugeschaut?
Ja, da schon. Aber auch da habe ich nie von mir aus gesagt, ich möchte das gern sehen. Sondern ich habe gesagt, wenn er mich im Atelier haben will, dann wird er mir das schon sagen.
Waren Sie dabei, als Teile von dem Fenster konzipiert oder gemalt wurden?
Ja, ich war dabei bei dem ersten Fenster, weil ich ja mit dem Kamerateam des zweiten deutschen Fernsehens da, Ein Chagall für Mainz hieß der Film, der da gedreht wurde. Und das hatte ich auch mitorganisiert, zusammen mit Frau Chagall. Und da war er ja bei der Schwarzlot-Malerei tätig. Das wurde ja auch gefilmt.
Durften Sie einen Wunsch äußern? Also gab es irgendein Motiv, was Sie sich gewünscht haben und was Sie ihm auch gesagt haben oder wonach er Sie gefragt hat?
Marc Chagall hat gerne Anregungen gehabt. schon. Aber, und dafür bin ich Kardinal Volk, der damals da war, und danach Kardinal Lehmann kam er erst gegen Ende dann, bei den letzten Fenstern. Und den Kardinälen bin ich sehr dankbar, dass sie mir ikonografisch keine Vorschriften gemacht haben. Und da ich um die mystische Begabtheit von Chagall wusste, davon überzeugt war, konnte ich ihm sagen, lieber Herr Chagall, malen Sie aus Ihrer tiefen Gläubigkeit das an biblischer Botschaft, was Sie für die Menschen unserer Tage am wichtigsten halten. Er war also vollständig frei. Ja, und ich bin überzeugt, kein Fachtheologe hätte ihm das Konzept so sagen können, wie er es geschaut hat. Das ist eben mystische Begabtheit, prophetische Schau.
Wo kommt das Blau her?
Blau ist die Farbe des Himmels. Der Himmel, Zeichen für die Herrlichkeit Gottes. Psalm 19, die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, vom Werk seiner Hände kündet das Firmament. Blaue Farbe des Himmels, deshalb natürlich auch des Mysteriums, des Geheimnisses. In dem blauen Grundton will der Künstler uns eine Ahnung vermitteln von dem unergründlichen, unauslotbaren Geheimnis des unsichtbaren Gottes, und zwar gerade in den vielfältig abgestuften, abgewandten Blautönen.
Das Blau ist das, was dann in den sechs Fenstern, die dann noch kamen.
Nach der Vision vom Gott der Väter im Mittelfenster hat er dann diese Vision erweitert zu einer Vision der Heilsgeschichte. Beginnend eben mit der Schöpfung bis zur Vollendung. Und nachher hat er, nachdem diese fertig war, hat er im 93. Lebensjahr die drei seitlichen Chorfenster geschaffen mit dem Lob der Schöpfung. Und dann später hat er im 96. Lebensjahr die Entwürfe zu den drei Querhausfenstern geschaffen, in denen er uns eine Ahnung vermittelt von himmlischer Transzendenz und ewiger Glückseligkeit. Er hat diese vollendet im 98. Lebensjahr, am 6. November 1984, wenige Monate bevor der Gott der Väter ihn am 28. März 1985 zu sich rief.
Die Sendung Menschen, diese besondere Sendung Menschen in der Stephanskirche in Mainz, geht zu Ende, Monsignore Meyer. Aber nicht ohne, dass wir über die Liebe gesprochen hätten. Marc Chagall hat zu Studenten mal gesagt, Talent und Genie sind nichts. Ein Werk muss Liebe, Liebe, Liebe sein. Konnten Sie diese Liebe immer spüren in den Bildern von Chagall?
Ich denke schon. Und das ist wohl auch das, was die Menschen so fasziniert und warum sie wie ein Magnet wirken. Die strahlen etwas von Liebe aus, die ja nun Kernzentrum unseres Glaubens ist, Kernzentrum Gottes ist, Gott ist die Liebe. Und die Menschen fühlen sich von diesen Fenstern, diesen Bildern ihrer Botschaft im tiefsten ihres Herzens angesprochen. Und ich glaube, das gilt auch für sein Kundschaften, also insgesamt jetzt auch für die nicht-biblischen Motive, die er geschaffen hat und Kunstwerke. Er lebte eben aus der Liebe und er hat nicht nur gesagt, man tut nichts, wenn man nicht liebt, sondern das war auch sein Lebensinhalt. Und das spürt man, dem kann man sich nicht entziehen.
Über eine 500.000 Menschen haben Ihnen zugehört, wenn Sie von diesen Fenstern erzählen. Ich war einmal dabei und als Sie angefangen haben zu erzählen, war der ganze Kirchenraum voll mit so einer vibrierenden, unglaublich lebendigen Energie. Haben Sie da die Liebe geweckt?
Ich hoffe. Also die Fenster sind so faszinierend, dass ich, obwohl ich das jetzt seit 1978 die Meditation halte, auch immer wieder selbst davon fasziniert bin, so dass, wie mir manchmal gesagt wurde, Menschen meinen, ich würde das zum ersten Mal machen. Aber also, das ist, ich sage immer, das ist das Geheimnis der Bibel und dreimal unterstrichen, ganz großer Kunst, dass man ihre nie müde wird, sondern dass sie einen jedes Mal neu fasziniert und mitreißt. Und das kommt sonst auf mich über und von mir auf den Menschen über.
Monsignor Meyer, wenn ich einen Wunsch frei habe, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie das noch ganz lange machen können. Haben Sie einen Wunsch noch an das Leben, an die Fenster, an die Menschen?
Ich habe den Wunsch, dass ich noch viele Menschen froh machen kann. Ich habe dem guten Gott gesagt, solange er mir die Gesundheit gibt, die physische, auch die geistige, diesen Dienst der Meditation zu tun, ich spiele mit.
Monsignor Meyer, Sie haben auch mitgespielt, dass wir diese Sendung heute hier machen konnten. Das hat mich sehr gefreut, deswegen danke ich Ihnen sehr, sehr für diese Zeit und diese Mühe. Und wenn Sie alle, die Sie jetzt zugehört haben, froh werden wollen, dann müssen Sie eben einfach mal nach St. Stephan kommen und eine Meditation von Monsignore Meyer hören. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.